Zukunftsfrauen, ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Willkommen zu den Zukunftsfrauen. Ich heiße Saskia Gamrath und bei mir geht es in dieser Folge darum, wie man Haltung zeigt. Denn mein Gast hat dies mehrfach bewiesen. Dr. Christine Jahn liebt die Literatur, die Lyrik und kann mit ihren wortgewaltigen Predigten viel bewegen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Theologin und seit 2021 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Sie glaubt an die Kraft des Dialogs, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und möchte auf dem Kirchentag in Hannover einen Ort der Begegnung schaffen. Was sie im Leben antreibt und wie politisch Kirche sein kann, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Jahn.
Danke für die Einladung.
In Ihrem Leben ist ja richtig viel passiert. Vom Pfarramt in Wittenberg ging es ins Büro der Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land. Und nun sind Sie Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Hätten Sie vor 10 Jahren gedacht, dass das so passieren wird?
Das hätte ich nicht gedacht und ich hätte vor 30 Jahren auch gar nicht gedacht, dass ich in die Kirche gehe.
Würden Sie denn rückblickend sagen, dass es eher leicht oder eher schwer war, Karriere zu machen im Kirchenkreis und in dem...
In der Kirche? Also ich komme ja nicht aus einem Pfarrhaushalt und ich habe mich da immer so ein Stück wie ein Alien gefühlt unter lauter Pfarrerskindern, die Codes alle wussten und Co. Und meine Eltern sind Bauern, sind in der Landwirtschaft gewesen und ich war die erste in der Großfamilie, die überhaupt studiert hat. Und da war es für mich schon ein interessanter Weg, überhaupt Studium zu verstehen und dann diese ganzen anderen Milieus kennenzulernen und sich da durchzufinden. Und wenn ich an meine Landeskirche denke, ich hatte auch Ausbildende, die mir zu mir gesagt haben, Christine Jahn, wenn Sie sich jetzt nicht endlich hier benehmen, dann war es das für Sie. Und da habe ich gedacht, oh, holla die Waldfee, was ist denn das hier für ein Laden? Und das hat mich schon Kraft gekostet. Und heute würde ich denken, passiert sowas nicht mehr, weil man einmal dankbar ist, dass Menschen überhaupt sich für Kirche interessieren, in diesen Verkündigungsberuf kommen. Und man auch weggekommen ist von solchen Machtfragen, dass man Menschen in ein System presst oder in eine Form, nach dem Motto, so muss man sein und dann ist man der richtige Pfarrer oder die richtige Pfarrerin. Das glaube ich sowieso nicht, dass Kirche Menschen dahin führen sollte, in so eine Schablone rein.
Sprechen Frauen anders als Männer über Gott?
Spannende Frage. Wenn ich an Predigten denke, die ich von Männern gehört habe, ist es für mich eher so ein Lehrtext, Dogmen, Verfahren meist gewesen und Frauen sind da viel gefühlvoller manchmal unterwegs. Und beides hat seine Stärken, ja. Und ich selber, ich suche jeden Tag, was das richtige Wort sein kann für das, was einen so umtreibt. Ich finde, da ist man auch nie fertig und es ist für mich das Wunder, dass man da auch nicht sagen kann, das ist die perfekte Predigt und dann ist das die perfekte Auslegung. Das wird mich in 5 Jahren nochmal neu beschäftigen, was die Osterbotschaft gestern mit mir gemacht hat.
Es hat sich ja in der evangelischen Kirche ja einiges verändert, seitdem Frauen formal gleichgestellt sind. Sehen Sie sich da in einer besonderen Rolle?
Also jetzt beim Kirchentag ist es ja fast normal, dass eine Frau den Kirchentag als Generalsekretärin leitet. Dass da wäre der Genderwechsel irgendwann mal vielleicht dran, dass es ein Generalsekretär auch hört. Das ist ja fast Tradition, dass das eine Frau innehat. Und aktuell, ich sehe mich schon in einer besonderen Rolle, weil immer so die Frage ist, wie kriegt man alles unter einen Hut? Und jetzt ist das bei mir nochmal anders. Ich habe keine 3 Kinder im Hinterhalt noch mit zu versorgen, aber das fällt mir halt immer wieder auf. Dass Frauen schnell mit solchen Hauskind-Beruf-Rastern angeschaut werden. Und das wünsche ich mir in Zukunft anders.
Was denken Sie, wie lange das jetzt noch dauert?
Das liegt in Gottes Weisheit und in des Herzens Weite der Menschen. Ich weiß es nicht.
Okay, eine sehr diplomatische Antwort. Mit Ihrer Predigt, die Sie 2019 bei einem Familiengottesdienst auf dem Kirchentag in Dortmund im Westfalenpark hielten, wurden Sie ja bekannt. Und in Ihrer beeindruckenden Predigt ging es um Rechtsextremismus, Hoffnung, Angst, um Hannes, der als Christ zur AfD, den es dorthin gezogen hat, und die Hanna, die Pflegeheimleiterin, die sich dem rechtsradikalen Aussagen ihrer Mitmenschen entgegenstellt. Wie war das damals vor 5000 Menschen live zu sprechen?
Ich habe das ausgeblendet, wie viele Menschen das sind, weil ich wusste, über diesem See, das war ja so eine Seebühne und dann das Wasser dazwischen und dann die ganzen Menschen. Da sind auch Leute aus Thüringen, die genau wissen, wie diese Lebenssituation ist, die ich da in der Predigt aufgefangen habe. Da sind Menschen, die mir sehr vertraut sind und ich konzentriere mich dann einfach auf einzelne Gesichter und dann... Es muss uns auch egal sein, ob 5 zuhören oder 50.000. Ich bete und arbeite nicht für Applaus.
Sie haben in Ihrer Predigt zitiert aus dem Hebräerbrief, da heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Mhm. Und weiter sagen Sie, denn unser Kreuz hat keinen Haken. Wie aktuell ist denn die Stelle des Hebräerbriefs eigentlich noch?
Also die ist umso aktueller geworden denn je. Ich pendel ja jede Woche noch von Fulda nach Thüringen in meine alte Heimat und merke dort, wie so ein Mehltau, wenn es gesellschaftspolitische Dinge sind, in über Familien und über Freundschaften liegen, weil man nicht mehr gut miteinander ins Sprechen kommt. Was treibt einen um? Weil sofort Schuldbilder produziert werden, Schuldigamme und ein Sündenbock für manche leichter ist, als sich selber zu fragen, wie komme ich aus so einer verzweifelten Haltung jetzt wieder raus. Und das erlebe ich in Thüringen sowohl in meiner weiten Verwandtschaft als auch in Schulfreundschaften. Und ich finde es hochnotwendig, dass Kirche auch im ländlichen Raum jetzt bleibt und sich nicht nur auf die Städte konzentriert, weil wir dort das Salz in der Suppe sind. Und da rede ich nicht nur vom Pfarrer, von der Pfarrerin als Seelsorgerin. Es braucht jeden einzelnen Christenmenschen, der da mit einer offenen, zugewandten Art zuhört, ohne zuzustimmen. Und die Leute nochmal anders mitnimmt und die aber auch nicht in ihrer Wut, in ihrem Hass zurücklässt. Und ich finde das eine ganz wichtige Aufgabe von uns Christen heute in der Gesellschaft, dass wir da in den Diskurs gehen und auch den Widerstand im Wort wagen. Aber mit einem offenen Herzen und man kann Hass nicht mit Hass bekämpfen. Und das ist gerade in unserem gesamten Land, finde ich, die ganz große Aufgabe, vor der wir stehen.
Sie sagten ja, Sie leben in Thüringen und begegnen natürlich dort beim Bäcker, beim Friseur, halt Ihren Gemeindemitgliedern oder halt auch beim Gemeindefest. Was umtreibt die Leute denn dort aktuell?
Also das, was sie umtreibt, das hat aus meiner Sicht schon vor 10, 12 Jahren angefangen. So ein nicht mehr mitkommen können. Wo habe ich mein Leben? Wo kann ich meine eigene Zukunftsgeschichte mit meiner Familie dort verorten? Und welchen Wert hat ein Leben auf dem Land und welches auf der Stadt? Und wenn Menschen permanent erleben, dass eine Kreisgebietsreform kommt, dass die nächste kleine Schule geschlossen wird und sich alles so in die Mittelstädte oder Oberstädte zurückzieht, dann macht das was mit Menschen auf dem Land. Und der Bus kommt sowieso schon seit 20 Jahren nur noch einmal die Woche. Und mit dieser Gefühlslehre, auch mit dieser Lehre, eine eigene Zukunft sich zu malen, hat natürlich der Populismus auf dem Land flächendeckend in ganz Deutschland ein wahnsinnig großes Spielfeld gehabt, schon seit über 10 Jahren. Und das befeuert insbesondere eine Partei wie die AfD, die da populistisch unterwegs ist, massiv.
Und wie begegnen Sie dem? Wie können Sie den Leuten Hoffnung geben?
Ich sage immer, das geht nur um 1:1. Also ich glaube, man kann nur in der direkten Begegnung von Mensch zu Mensch sagen, du, ich höre, was du sagst. Ich sehe es anders und das eigene daneben stellen. Und das ist das Mühselige, dass wir das nicht mit Beschlüssen oder Verordnungen schaffen werden. Wir brauchen unser eigenes Herz für den anderen und auch die Klarheit zu sagen, du so nicht, aber ich verachte dich deshalb als Mensch nicht. Und das ist eine ganz große Aufgabe, die wir da haben. Und ich glaube, wir sind da auch aneinander schuldig geworden. Auch Kirche hat sich da vielleicht auch zu bequem gemacht, dass wir nicht genug in den Dialog gegangen sind, dass wir viel zu spät erst Begegnungs- und Dialogformate aufgesetzt haben. Und ich frage mich heute auch, was hätte ich als Superintendentin im Kirchenkreis Altenburger Land anders machen müssen? Da reicht es, glaube ich, nicht, Kollegen zu ermutigen, dass man den Sonntagsgottesdienstplan gemacht hat mit Gemeindekirchenreden. Das ist auch ein Schatz. Diese Kraftquelle braucht es, aber es braucht den Diskurs und die Ermutigung am Gartenzaun.
Viele Menschen schalten ja schon aus Frust gar nicht mehr die Nachrichten ein.
Und das geht durch alle Bildungsschichten.
Ja, und aber wie bleiben Sie dabei immer noch optimistisch?
Ich habe so ein Grundvertrauen als ein wahrscheinlich auch naives Bauernkind, dass ich mir immer sage, morgen geht die Sonne wieder auf und heute habe ich die Verantwortung und die Freiheit, das Beste aus meinem Leben zu machen und den anderen dabei nicht zu übergehen. Und wenn ich mir das jeden Tag bewusst mache, dann ist das für mich auch schön, es bringt mir auch Freude, es macht Mühe, aber ich kann den Kopf nicht in den Sand stecken. Das ist nicht meine Lebenshaltung. Meine Oma hat immer gesagt, geheult wird immer erst ganz zum Schluss und wir sind noch nicht am Schluss.
Mhm. Gibt es irgendwelche Rituale, die Sie tagtäglich durchführen, damit Sie optimistisch bleiben oder die Hoffnung aufrechterhalten?
Ich schreibe viel, wenn ich aufstehe. Das ist so meine stille Zeit. Da darf auch alles an Gedanken erstmal aufs Papier fließen. Und ich bin wahnsinnig gerne in der Natur. Ich brauche das auch, um so runterzukommen. Da denke ich jedes Mal, meine Güte, egal, was Menschen einander antun und die Blume blüht trotzdem noch. Das gibt mir so ein Stück Kraft, dass Dinge immer noch schön sein werden, auch wenn ich das nicht geschafft habe, gut zueinander zu sein im Gestern. Und mir gibt es auch Kraft, Musik zu genießen und überhaupt ja Stille und ein Dankgebet sprechen zu können. Das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, auch wenn das nicht en vogue geworden ist in unserer Gesellschaft.
Mhm. Klingt aber sehr gut und ich glaube, viele Leute suchen gerade auch den Weg in die Natur. Also ich glaube, das hat so ein Revival auch gerade.
Ja, und sich abends mal 5 Minuten Zeit zu nehmen und den Tag zu wiegen und zu suchen, was war heute schön. Mir geht da immer das Herz auf, da strahlt alles in mir, weil ich dann denke, egal was alles war und du findest immer noch 5 Dinge für jeden Finger eins.
Das ist sehr schön. der evangelischen Kirche wird ja oft vorgeworfen, dass sie zu politisch sei und sie sollte doch eigentlich mehr den Fokus auf die Seelsorge bringen. Sehen Sie das auch so? Kann man überhaupt zu politisch sein?
Ich verstehe dieses politisch immer nicht, weil ich denke, Kirche ist mitten in der Polis und sie ist per se politisch. Wir durchleuchten die Gesellschaft im Spiegel der Schrift und auch das eigene Leben. Und alles, was ich tue, hat Auswirkungen in der Polis. Was aber sicherlich immer damit gemeint ist, sie sollte sich nicht parteipolitisch äußern. Und da bin ich voll d'accord, weil das ist nicht Aufgabe einer Predigt, eine parteipolitische Richtung vorzugeben. Dass vieles lesbar ist aus parteipolitischen Sichtweisen dann heraus oder deutbar, das ist das andere. Aber wir haben als Kirche etwas anderes in die Welt hineinzutragen als die Parteiprogramme. Und das, was wir da hineintragen, das stößt eben manchmal auch in Widerspruch zu vielen Interessen, die da Parteien vertreten. Und das ist in Ordnung und gut. Und insofern ist das Evangelium auch immer ein politischer Akt. Aber er ist eben nicht parteipolitisch.
Mhm. Die Gesellschaft scheint ja in verschiedenen Lebenswelten unterwegs zu sein. Und es gibt nicht immer Verständnis für die andere Perspektive. Mhm. Das deuteten Sie ja vorhin auch schon an, wenn Sie dort unterwegs sind in Ihrer Gemeinde. Erleben Sie das auch so, dass es da nicht das Verständnis für die andere Perspektive gibt?
Ja, das erlebe ich. Es fällt einem ja manchmal selber auch sehr schwer, sich klar zu machen, was hat denn da jetzt mein Gegenüber geritten? Was ist denn da der eigentliche Grund? Mhm. Zugleich denke ich, es ist doch so ein Gnadengeschenk, dass wir alle so verschieden sind, dass wir auch verschiedene Interessen haben. Und ich verbinde das immer mit einer Geschichte in der Bibel, Turmbau zu Babel. Kann man sich ja fragen, warum Gott die Sprachen verwirrt, ne? Ist doch eigentlich ein Unding. Und ich finde das eine Heilstat, weil diese Geschichte mir klar macht, Gott will nicht, dass alle uniformiert in eine Richtung rennen und zu höchsten Dingen streben, sondern er verwirrt die Sprache. Und was müssen die Menschen dann tun? Die müssen sich wieder ins Gesicht gucken und versuchen, einander zu verstehen und von den Lippen ablesen, was der andere haben möchte. Und das ist wichtiger, als irgendeinem Ziel hinterher zu rennen. Und diese Geduld und Gnade für den anderen zu haben, das wünsche ich unserer Gesellschaft sehr, weil wir sehr schnell dabei sind, den anderen abzuurteilen, wenn er nicht die eigene Position teilt, wenn er anders ist, ein anderes Lebenskonzept hat. Da braucht es ein bisschen mehr Wertschätzung in unserer Gesellschaft.
Und wie würden Sie quasi diesen Perspektivwechsel anregen wollen beim Gegenüber?
Ich habe ein Format mal im Hörfunk erlebt und da haben sich zwei gestritten und am Ende sagte der Moderator, wofür können Sie jetzt Ihr Gegenüber dankbar loben von dem, was Sie gehört haben, wo Sie absolut nicht zustimmen würden? Und so eine Frage als Moderator zu stellen, zwei Kontrahenten, die definitiv mit verschiedener Position hinterher auch rausgehen, das ist eine gelebte Kultur von Wertschätzung. Das fände ich stark, wenn uns das gelingt. Das fängt im Klassenzimmer an, das fängt zu Hause an und ja, so kann man Vielfalt lieben.
Der Evangelische Kirchentag in Hannover soll ja ein Forum für kontroverse Diskussionen sein. Wie kann er konkret zu einer besseren Debattenkultur in Deutschland beitragen und die Demokratie fördern?
Demokratie wird in Hannover unser Schwerpunktthema sein, weil wir einen Ansatz verfolgt haben, dass wir sagen, wir wollen den Menschen in seine mündige Freiheit hineinführen. Und das heißt eben auch, die Demokratie nicht zu erwarten wie ein Regen, der über uns kommt, sondern ich bin Teil dieses demokratischen Systems. Wir werden deshalb Podien erleben, die kontrovers besetzt sind und wo gerungen wird, und zwar in einer konstruktiven Haltung. Das war uns wichtig. Und zudem haben wir sehr viele Mitmachforen aufgegleist, wo Menschen nochmal gut auch lernen, wie bleibe ich gut im Gespräch? Wie halte ich das aus, ohne den anderen jetzt gleich zu verurteilen? Also sehr viel Workshops und Dinge, wo man sich selber ausprobieren kann als lernende Figur. Und das finde ich, glaube ich, nochmal ein schönes Moment, wo man sagt, man ist auch auf dem Lernweg. Das muss auch nicht sofort klappen, aber ich übe das jetzt mal, wie ich ein gutes Gespräch führe. Und zugleich ist es uns wichtig, dass wir das alles in einer Haltung tun, ohne Feindbilder zu schnitzen. Das Evangelium und das Grundgesetz, das hat eine große Erkenntnis gemeinsam. Es geht nicht mit einem Feindbild. Es geht nicht mit einem Wir gegen die, sondern wir kriegen das nur gemeinsam hin. Und das trägt auch den Kirchentag, dass er auf dem Evangelium geerdet ist, dass wir das performativ in Gottesdiensten feiern, die Vielfalt, die wir haben, die wir sind und uns unter einen Himmel stellen können und uns auch annehmen können in der Verschiedenheit. Und das sollte idealerweise auch auf dem Podium gelingen.
Hatten Sie das von vornherein geplant, dass Sie solche Diskurse zulassen wollen und dann auch extra fokussieren?
Wir haben uns im Laufe der Themenplanung dafür entschieden, dass wir, als wir gemerkt haben, wir haben auch ganz viele Bewerbungen bekommen für Workshops aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, da haben wir dann gesagt, da satteln wir nochmal auf und haben 150 mehr zugelassen, als wir eigentlich aufgeplant hatten, weil wir dieses große Themenfeld jetzt einfach dran sehen in der Gesellschaft und ich hoffe, dass da Menschen auch mitmachen werden und am Ende erkennen, ich und Demokratie, das steht zusammen und das hat was mit mir zu tun.
Gibt es denn da Parallelen zwischen einem Kirchentag gestalten und eine Pfarrgemeinde leiten?
Ich könnte jetzt sagen, den Wahnsinn aushalten. Nein, das würde ich nicht sagen. Nein. Wir begleiten Menschen, die Talente haben und versuchen, denen eine Bühne und einen Ort zu geben. Das hat schon viel Ähnlichkeit mit einem Pfarramt, wo ich immer ja arbeite mit den Menschen, die da sind, mit den Bedürfnissen, die auch da sind und Leute dann auch nochmal ihre eigenen Bilder und Visionen mitbringen und sagen, lass uns das mal probieren. Die zweite Komponente ist, wir sind hier mit der Bibel unterwegs. Das ist die große Gemeinsamkeit. Und ansonsten hat das natürlich eher mehr Management und auch Verwaltungsaufgaben für mich jetzt mit in meiner Rolle. Und die Kasualien, die Seelsorge und die Predigt, das kommt jetzt etwas zu kurz, aber alles hat seine Zeit.
Das Motto des Kirchentags lautet ja mutig, stark, beherzt. In welchen Situationen braucht denn unsere Gesellschaft Mut und vielleicht auch Stärke? Was meinen Sie?
Ich rede mal gern von dem Einzelnen, weil das nur im Leben des Einzelnen real wird. Der Einzelne braucht schon sehr viel Mut in diesen Zeiten, die Hoffnung hochzuhalten. Und das darf man sich manchmal auch sagen. Bei all der politischen Lage in der Welt, wenn man das sich alles anschaut, da braucht es Mut, Mensch zu bleiben und nicht zu verbittern oder sich in die Angst reintreiben zu lassen. Und es braucht auch ein beherztes Dasein, sich nicht von Politikern leiten zu lassen, die die Angst schüren.
Der Kirchentag steht ja wirklich vor der Tür. Das sind 5 intensive Tage mit wenig Schlaf für Sie wahrscheinlich. Welche Superkraft wünschen Sie sich denn?
Dankbarkeit.
Das ist einfach.
Naja, dass mir das jeden Tag geschenkt wird, dass ich innehalten kann und sage, meine Güte, was haben wir heute alles wieder Schönes erlebt. Ich finde, das für mich ist das ein ganz großer Kraftquell.
Worauf freuen Sie sich ganz besonders?
Gedenken zu Beginn wird diesmal als Performance stattfinden, weil wir Erinnern nicht abhaken können oder in Grußworte legen, sondern das ist ein Stachel, der bleibt. Unsere Geschichte, die wir haben hier in diesem Land, die Verantwortung, wenn man die Schuld im Nationalsozialismus sich nochmal deutlich macht und heute in Verantwortung zu stehen, darauf freue ich mich besonders, was Ehrenamtliche da geschaffen haben.
Was wird da gemacht?
Das darf ich noch nicht verraten.
Oh. Okay.
Es lohnt sich, 14 Uhr am Maschsee am 30. April, genau. Und ich freue mich auf die Mitmachforen und bin gespannt auf die Energie, die da entsteht. Auf das Zentrum der jungen Menschen freue ich mich sehr, die Überlebensfragen junger Menschen, die wir da haben. Und auch verschiedene Podien, auch insbesondere zur internationalen Sicherheitspolitik, wo wir Perspektiven aus Polen zusammenbringen, Ukraine und Russland. Und das sind die Themen, die für uns brennen.
Insbesondere der Ukraine-Krieg.
Genau.
Zum Ende unseres Podcasts geben wir unseren Gästen immer einen Satz vor, den sie mit einem Wort vollenden sollen. Und der Satz lautet: Politik bedeutet für mich
Verantwortung.
Dann wünsche ich Ihnen Mut, Stärke und Beherztheit, dass Sie erfolgreich den Kirchentag meistern werden. Frau Jahn, vielen Dank für das Gespräch und schön, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung.